solchen Fall hatte Justus vorgesorgt.
Jetzt das Intro auch aufgezeichnet hätte. So, also nochmal, willkommen beim Fragezeichen-Pod. Ich bin der Thorsten, das ist Fabian. Wir sind hier in der Kutscherstube. Hallo.
Hallo.
Hier sind einige Leute, die den Fragezeichen-Pod nicht kennen, ne? Gehe ich mal von aus. Ja, genau. Es gibt auch einige, die kennen den Fragezeichen-Pod.
Es gibt auch einige, die kennen nur die drei Fragezeichen.
Wir haben gerade die Folge Nummer 11 gehört.
Und das Gespensterschloss.
Und zwar die Kassettenversion.
Ja, mit der besseren Musik. Hallo, Geschmackssache, aber meiner Meinung nach.
Für die Leute, die jetzt uns hier nicht kennen, wir werden die Folge jetzt nach und nach besprechen, chronologisch. Wenn irgendjemand was hat, was er gerne da sagen möchte, einfach zwischenlabern. Einmal Hand hoch und fertig. Okay, fangen wir also an.
Auf was geht's los?
Wir haben hier was ganz Nettes. Ach. Will jemand unsere Karte haben?
Und auch dann live im Internet vorlesen. Irgendwelche Freiwilligen.
Freiwillig.
Ja, komm, freiwillig.
Also freiwillig.
So. Also Fragezeichen-Pod, wir übernehmen jede Folge. Dann erster Podcaster, Thorsten Runte.
Ja.
Zweiter Podcaster, Fabian Thiel.
Das wäre
Recherchen und Archiv, das Internet. Mhm. www.fragezeichenpod.de, info@fragezeichenpod.de.
Dann haben wir noch einen Anrufbeantworter, ne?
Genau, das ist hier 0203 87 84 80 und die 9.
Ja, das war dort. Stimmt.
Na, Karte vorlesen gehört zu den drei Fragezeichen nur mal dazu.
Obwohl wir dieses Mal ja nicht so viel davon hatten, ne?
In diesem Fall nicht, aber im Normalfall.
So, dann haben wir jetzt... Ich hab hier auch so ein nettes Gerät, damit kann ich so kleine Einspieler auch noch reinbringen. Was uns besonders aufgefallen ist bei der Folge und... ist mir als erstes, ganz am Anfang...
Thorsten?
Die Leute, die mich gerade sehen.
Die Infos?
Die Infos.
Oh. Ja, erst kommen die Infos.
Erst kommen die Infos. Ich habe den Zettel der Infos gar nicht.
Ja, möchtest du meinen haben?
Nein, ich habe auch einen.
Ja, dann.
Gut. Also, das Buch ist rausgekommen, nach dem Internet, am 01.01.1964. Das Hörspiel ist rausgekommen, 1980, und zwar am 01.03. Also 34 Jahre her, ne? Ja, oder? Ist jemand hier unter 34? Es melden sich ungefähr die Hälfte der Leute, die hier sitzen. Der Gesamtlänge, wie wir gerade mitgekriegt haben, von 45 Minuten 32 Sekunden. Damals eben, weil es die Folge Nummer 11 ist, von Robert Arthur geschrieben und übersetzt von Leonore Puschert, wie immer.
Genau.
So, und da wir die Folge ja gerade gehört haben, brauchen wir nicht unbedingt die ausführliche Inhaltsangabe von Fabian, weil die dauert normalerweise so eine Viertelstunde.
Nein, wir beschränken uns diesmal auf den Klappentext. Für die Leute, die es im Internet hören, ob live oder später, die müssen halt sich selber die Folgenummer anhören. Aber ich beschränke mich jetzt, wie gesagt, auf den Klappentext. Alfred Hitchcock hat zur Klärung unwahrscheinlicher Ereignisse Helfer bekommen. Die drei Fragezeichen, hinter denen die jungen Detektive Justus, Peter und Bob sich verbergen. Wer könnte ein Interesse daran haben, den Spuk im Schloss zu veranstalten? Wer möchte unbedingt Besucher vom Schloss fernhalten? Zusammen mit seinen Freunden versuchen Justus, dem Geheimnis auf die Spur zu kommen. Werden sie es schaffen, sich als jüngste Detektei ihre Sporen zu verdienen, wird es ihnen gelingen, das Geheimnis des Gespensterschlosses aufzuklären. Sehr vage mal wieder, der Klappentext.
Ja, sagen wir mal so, er musste ja auch auf der Klappe passen.
Ja, das stimmt.
So, und jetzt darf ich mein erstes MP3 spielen.
Bitte schön.
Vielleicht ist euch das auch aufgefallen, weil mir ist es besonders aufgefallen.
Falsch. Das war der Falsche.
Aber während ich draußen schwerste Arbeit für Tante Mathilde erledige.
Ich habe gehört, sowas soll ein guter Ausgleich sein für geistige Arbeit, die du ja so liebst. Ach. Und außerdem hilft es bei Übergewicht.
Stimmt nicht, Peter. Körperliche Arbeit verringert nicht das Übergewicht, sondern steigert den Appetit.
Genau, Bob.
Kann es jemand bestätigen?
Ich wage es zu bezweifeln.
Ja, und was wir ja danach schon angefangen haben zu hören, war das Telefon, ne?
Genau, Hitchcock ruft an.
Hitchcock ruft an. Was natürlich jetzt komplett anders wie im Buch ist, weil im Buch war es ja die erste Folge.
Genau.
Und jetzt hier im Hörspiel die Nummer 11. Und weil die meinten, das wäre zu grausam, fangen wir mit einer ganz einfachen Folge an damals.
Wobei
und haben dann gemeint, die wäre besser als hier.
Ja, wobei ich sagen muss, ich finde Super Papagei viel unheimlicher am Ende auf dem Friedhof, aber gut. Das ist dann vielleicht persönlicher Geschmack. Weil im Buch, wenn ich recht gelesen habe, ist es so, dass sie dort erst Hitchcock kennenlernen.
Ja, ja, und zwar mit ein paar. Die brechen ja fast ins Büro ein.
Ja, so genau weiß ich gar nicht.
Ja. Ja, da aber ein paar Fragezeichen-Fans, die da sind, nicken ganz gewaltig.
Ja.
Und mit Tricks gehen die da rein. Ich hatte ja bei der Facebook-Gruppe nachgefragt und da habe ich sogar eine Antwort drauf gekriegt, weil das Buch selbst habe ich nicht gelesen.
Dito.
Ihr schon, ne? Nein, ich habe nicht alle Bücher gelesen. Gut, aber was mir jetzt dann, also dann wird der Verstärker erst einmal angemacht, das war auch nett. Und was dann natürlich eben in diesem Hörspiel ist, das merkt man vor allem auf der ersten Kassettenseite, dass Bob keine Sprechzeiten hat.
So gut wie gar nicht, nein.
Nee, und zwar deswegen, weil im Buch hat er ja einen Beinbruch und ist deswegen Spoiler, oder was? Nein? Und deswegen ist er ja da nicht so erreichbar. Deswegen, er ist auf der zweiten Seite, ich weiß nicht, kriegt er den Gips dann ab? Ich frage gerade mal jemanden. Nein? Okay. Also ein Kopfnicken hört, nein.
Aber die ganze Geschichte mit dem Beinbruch kommt in der Hörspielfolge gar nicht vor.
Nein.
Er ist einfach nur nicht da oder sagt nichts.
Gut, aber jetzt mal zur Folge hin. Hitchcock möchte ja in der Hörspielfolge jetzt einen Ort mit übernatürlichen Bewohnern haben.
Ja.
Warum? Weil normalerweise machen doch die Filmemacher das da alles selbst. Warum brauchen sie dann unbedingt einen Ort mit übernatürlichen Bewohnern? Und zweitens, wir sind in Amerika, ne? Schlösser in Amerika?
Naja, nicht so viele wie in Europa, außer Disney vielleicht.
Ja, Disney.
Ja. Aber Disney zählt, glaube ich, nicht für Hitchcock.
Naja, gut. Hätten sie Lüder Psychohaus nehmen sollen. Aber dann, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, ich fand Peters Ausdruck so ganz nett.
Es ist von einem bekannten Schauspieler namens Stephen Terrell erbaut worden. Das war ein Star aus der Stummfilmzeit,
kenne ich.
Er spielte vor allem in Gruselfilmen über Vampire mit.
Habt ihr mitgekriegt?
Kenne ich. Peter, der Stummfilmfan anscheinend.
Kennt alle. Übrigens, Bierchen, gut. Und dann ist mir noch was aufgefallen gegenüber heute. Wir haben ja jetzt 2014. Was nimmt man 2014 mit?
Das wäre das richtige Schloss für Mr. Hitchcock. Wir gehen heute Abend hin. Mit Tonbandgerät und Kamera.
Tonbandgerät und Kamera, sehr schön.
Und was nehmen wir heute mit? Unser Handy, ne?
Handy kann alles.
Es gibt sogar Leute, die machen richtige Filme mit Handys.
Ja, ja, das geht alles.
Hallo. Und Werbung.
Die Technik, die ist da weiter. Vor allem, wenn man sich bedenkt, je nachdem, wenn man jetzt mal vom Buch ausgeht, was hattest du gesagt, von wann ist das Buch?
64.
Von 64.
Waren also 28 Jahre nach der Stummfilmzeit.
Ja, dann ist das schon ein ordentliches Tonbandgerät, würde ich mal behaupten, was die da mitschleppen.
Ja, so, ja so die haben immer, es gab ja auch so kleine, ne? Hm. Also die hatten ja auch irgendwann mal so, ich weiß nicht mehr, welche Folge das war, eine Knopfzelle, die über das Kilometer weg einen guten Ton gebracht hat, ne?
Ja, also, so, ja aber ich glaube, so das Wanze. Sind dann die Folgen, die mehr in Fantasy-Richtungen abgleiten.
Ja, gut. So, wo sind wir denn dann? Und was ich auch ganz lustig fand, war dieses hier.
Können wir nicht was singen? Es ist so still. Völlig witzlos.
Singen?
Naja, gegen die Angst.
Nein.
Hm. Du meinst nicht?
Singst du wegen der Angst?
Ich habe so selten Angst, aber ich gehe auch nicht in irgendwelche Gespensterschlösser. Einen interessanten Punkt, den ich eben noch ansprechen wollte vorher, war die Geschichte mit dem Stummfilmstar, der Probleme mit dem Tonfilm bekommen hat. Weil, ich sag mal, das hört man ja doch immer wieder, diese Gerüchte. Aber ich habe mal im Internet geguckt, den einzigen Artikel, den ich in der Richtung gefunden habe, dass ein Stummfilmstar wegen seiner Stimme Probleme hatte, das war Pola Negri. Und das aber auch nur in Amerika. Die war zwischendurch nach dem Ersten Weltkrieg auch in Amerika bekannt geworden. Und als dann der Tonfilm aufkam, mochten die Amerikaner ihre hohe Stimme und vor allem auch ihren starken Akzent nicht. Aber dann ist sie auch nur zurückgegangen nach Deutschland. Aber das war der einzige Hinweis auf irgendeinen Stummfilmstar, der mit seiner Stimme Probleme hatte, den ich gefunden habe.
Also so ein typischer Hoax.
Ja, mehr oder weniger, weil
ich glaube, dann sollten wir das mal wieder, den Hoaxilla-Podcast geben. Dann kann er das mal auseinanderklüsern.
Ja, das können sie ja mal machen.
Also, Hoaxmaster, viel Spaß damit.
Ja.
Wo sind wir denn nun?
Wir sind in der Echohalle, weil in dann betreten Echo-Halle. Sie das Schloss mit den schönen knarrenden Türen. Also ja. Wieder die schönen alten Soundeffekte.
Hat jemand von euch Phonophobia nicht gehört? Oder gesehen?
Oder gesehen?
Das kann jetzt vielleicht ein Spoiler sein.
Scheint sich kaum etwas verändert zu haben.
Ja. Alles sieht noch genauso aus wie damals. Wie viele Jahre ist das jetzt her?
34.
Hey, hier ist noch eine Tür.
Ja.
Hey. Hier ist noch eine Tür. Mir gefällt das nicht.
Mir gefällt das nicht.
Hast du das gehört?
Hast du das gehört?
Mensch. War ich das?
Mensch, war ich das?
Wahrscheinlich war es pure Einbildung.
Wahrscheinlich war es pure Einbildung.
Also wie sich doch die Stimmen verändern können, oder?
Ja, also für alle, die das nachträglich oder jetzt online hören und Phonophobia nicht kennen, wir haben euch gerade gespoilert.
War schlimm für die Leute, die das kennen?
Nein, ne? Ist in Phonophobia selber.
Weil wir haben hier jemanden, den Phonophobia ja. nicht mag. Das war die einzige Anspielung auf Phonophobia. Oh, wir haben zwei. Dann auch noch zwei Frauen.
Ja. Lustig war es trotzdem.
Dann hast du hier was aufgeschrieben. Bei 8 Minuten 30.
Ja, genau. Justus nimmt die Beine in die Hand.
Beine in der Hand? Meinst du das hier?
Ja.
Sagtest du nicht, dass deine Beine deinem Willen gehorchen, Just?
Sicher. Ich will ja auch, dass sie laufen.
Da ist der Wagen. Oh, endlich.
der mutige Justus ist sich für keine Ausrede irgendwie zu fade, ne?
Nee. Aber warum die ja überhaupt rennen, das wird ja hinterher in der Zentrale schön aufgeschlüsselt.
Naja, Justus analysiert ja dann wieder komplett sachlich den ganzen Werdegang von Unbehagen bis zur panischen Angst, obwohl er ja selber dadurch auch nicht gefeilt ist, wie man da festgestellt hat.
Aber in der Zentrale kommt dann auch dieses Wegbleiben.
Der unbekannte Anrufer, ja.
Wenn ich so einen Anruf kriegen würde, was soll ich damit machen würde? Auflegen und Ende.
Ja, hallo.
Na gut, ich bin auch vielleicht ein bisschen älter wie die drei Fragezeichen.
Ja, aber die drei hatten definitiv später auch noch unheimlichere Anrufe. Hallo, wegbleiben. Na, das hätte man sich mehr einfallen lassen können, meiner Meinung nach. Mhm.
Gut, dann würde ich nämlich mal ein Stückchen weiter springen.
Ja, Sie wollen ja dann den Manager besuchen gehen und vor dem Gespensterschloss vorbeisehen.
Der in unmittelbare Nähe des Gespensterschlosses wohnt, ne?
Genau. Da möchte ich vorher nochmal erwähnen, es wird im Nebensatz erwähnt, dass Bob in die Bibliothek geht und Just und Peter dann zum Geistercanyon fahren. Nicht zum Geistercanyon, aber zum Geisterschloss. Auf dem Weg halt zu Jonathan Rex, dem Manager. Und da erweist sich ja Morton als guter Spurenleser.
Mhm. Der war bestimmt früher beim MI6, ne?
Ja, wahrscheinlich.
Ja, aber der soll ja in unheimlicher Nähe des Geisterschlosses wohnen. Da sagt er das ja auch schon, ne?
Justus meinte, dass das, ja, das auf dem Weg liegt quasi.
Ja gut, aber wo du gerade Morton angesprochen hattest...
Na, der Richtige.
Es ist gut, Morton. Wir steigen hier aus.
Wie die Herrschaften wünschen. Ich möchte noch einmal betonen, dass ich diese Aufträge sehr schätze. Sie sind interessant und abwechslungsreich.
Ja, ja, freut mich, Morton.
Boah, ist Justus arrogant. So ein arroganter Fatzke, oder?
Also, es ist schon happig an der Szene. Ich glaube, da waren wir uns beide einig, oder? Ja, ja, Morton, reden Sie mal.
Also, nee, das... Also insgesamt war Justus auf der ersten Seite sehr unsympathisch, ne?
Nein, nicht klingt unsympathisch, aber sehr von sich eingenommen. Also mehr fast als sonst üblich.
Boah. Weil das passt ja auch dazu, ne?
Justus! Du bist ein Genie! Wir sind frei!
Nenn mich bloß nicht so. Ich bemühe mich lediglich, meine angeborene Intelligenz durch ständiges Üben voll zu entfalten.
Naja, du hast uns rausgeholt. Das genügt. Das Loch ist jetzt groß genug. Komm, wir kriechen durch.
Oder?
Ja, ganz toller Geniestreich. Hebelgesetze. Hervorragend.
Ja, ja, aber...
Wem geben Sie wieder die Schuld für den Steinschlag?
Bis dahin noch lieben Skinny Norris.
Der hat bis zu dem Zeitpunkt noch nichts getan, aber kriegt die Schuld für alles.
Ja, und wir haben auch nur in Rocky Beach eine Person, die SN heißt.
Ja, ja, also so viele Erzfeinde gibt es ja nicht, ne?
Und ja, aber warum ist er denn der Erzfeind? Kann das mir jemand sagen, warum Skinny Norris der Erzfeind der drei Fragezeichen ist?
Wurde das je geklärt? Hallo?
Im Buch wird ja gesagt, dass Skinny Norris von Hitchcock beauftragt worden ist, ein Haus zu finden. Die haben also beides mal den Auftrag als Konkurrenten. Aber was ja, sonst?
Aber wie wurde Skinny Norris zum Erzfeind? Das ist eine gute Frage, Thorsten.
Gut. Also, wenn jemand das weiß, info@pod.de. Oder weiß das hier jemand im kleinen Hallraum?
Niemand.
Niemand?
Ja, dann gucken wir, was das Internet sagt.
Vielleicht kannst du mal diese Frage im Forum stellen. Und dann hätten wir gerne auf info@fragezeichenpod.de die Antwort. Okay? Oder du schickst mir mal den Link des Forums. Ich bin nicht in jedem Forum enthalten oder drin. Darum. So, dann wollen wir mal weitermachen. Ich werde jetzt keinen Einspieler bringen. Nein, ich hab ja versprochen, nur ein Phonophobia-Einspieler zu bringen.
Ja,
Tod durch Felsen.
Ja, der Steinschlag kommt in Phonophobia auch wieder vor.
Und da gibt's
alles
ja,
wiederholt sich. Hm? Alles wiederholt sich.
Ja, ja, vor allem 34 Jahre später.
Ja.
So.
Aber Sie besuchen ja dann den Manager endlich, Jonathan Rex. Und da ist mir dann aufgefallen, Bob ist wieder da. Obwohl der eigentlich in die Bibliothek gegangen ist.
teleportiert.
Ja, muss gebeamt. Wohl. Er wird nämlich mit keinem Satz erwähnt, dass sie ihn abholen oder so. Also typischer Handlungsfehler.
Ja, aber was mir bis dahin auch aufgefallen ist, also da, wo Bob teleportiert ist, wir haben ja jetzt hier die Kassettenfolge gehört. Und auf der CD-Folge sind die Musikübergänge so grottig. Also da, ich glaube, so schlimme Schnittdinger habe ich noch nie gehört.
Ja, die CD-Folge besudelt sich da nicht mit Ruhm, um es mal so zu sagen. Wobei die alte Musik, die wir jetzt gehört haben, eh mehr meinem Geschmack entspricht, oder?
Ja.
Ja, ne?
Mhm. Wir auch aber wir haben ja rechtliche Sachen, das werden wir nochmal in eine spezial gelagerte Sonderfolge bringen, wo der Rechtsstreit mal aufgeschlüsselt wird.
Du wolltest eh mal eine Sonderfolge über die Musik machen.
Ja. Ja, da kannst, darfst du auch gerne mitmachen, ne?
Also, ich mach da gerne mit, aber ich kenne mich da nicht so aus wie du.
So, aber dann dieses stereotypische Narbe im Gesicht, Messer in der Hand, ihm vor dem Garten stehen, der überhaupt und er wartet überhaupt auf jeden, der überhaupt vorbeikommt, weil der weiß doch gar nicht, dass die drei Fragezeichen kommen.
Ja, aber es ist ja immer so, egal wo die drei auftauchen, wenn die irgendjemanden besuchen, dann hat der im Zweifelsfall ein Messer in der Hand oder ist gerade dramatisch die Rosen am Schneiden, ich weiß es nicht. Kommt sehr häufig vor, meiner Meinung nach. Aber ja, das sind halt diese Stereotypen, die dann bedient werden müssen.
Ja, hinterher haben wir auch dann die Zigeuner. Wie würden die dann heute heißen? Sinti und Roma und Rotationseuropäer, finde ich
interessant,
auch
interessant, ja.
Und dann was Typisches, was diesmal leider nicht kommt.
Werfen Sie bitte einen Blick auf unsere Karte. Hier.
Gern. So. Detektive seid ihr.
Ja, also die Karte wird diesmal nicht vorgelesen.
Ungewöhnlich. Weil entweder sie lassen sie ganz raus oder sie wird vorgelesen, aber sie kommt vor und wird nicht vorgelesen, kommt nicht so häufig vor,
also
oder?
Ein Minuspunkt für mich.
Für dich ein Minuspunkt. In deiner normalen Rechnerei ist das ein Minuspunkt, ja. Aber sie unterhalten sich ja dann mit Jonathan Rex.
Mhm. Vor allem, die gehen ja erst das Narbengesicht mit Messer und gehen dann, wir gehen eine Limo mit ihm trinken.
Ja, weil alle so sympathisch rüberkommen.
Nackenhaare hoch, Messer und dann Limo trinken.
Ja, mit Limo trinken ist alles geklärt. Wenn einer Limo anbietet, kann der gar nicht so böse sein. Also zumindest laut den drei Fragezeichen. Aber auch da schon ein netter Hinweis, wenn man darauf achtet, man hört schon, dass auch Jonathan Rex leicht lispelt. Aber nur ganz leicht.
Ja.
Was ja ein Hinweis auf das Ende der Folge ist. Und was da ja auch noch ist, er erzählt ja von dem Fluch, den Stephen Terrell über das Haus verhängt hat. Und er sagt, dass er dabei war, als Stephen Terrell den Fluch ausgesprochen hat. Aber am Anfang der Folge heißt es doch, dass er den Fluch aufgeschrieben hat und in einer Bibliothek hinterlegt hat.
In einer Bibliothek?
Ja, in einer Bibliothek. Ich nehme aber an, dass es die Bibliothek des Hauses ist, oder?
Boah, ich meine, irgendwo, L.A., gibt es bestimmt 2-3 Bibliotheken, da lege ich einfach mal einen Zettel hin, fahr dann irgendwie eine Küste lang.
Und schmeiß das Auto weg.
Schmeiß das Auto weg. Und dann laufe ich zurück.
Ja.
Nein.
Ja, also auch da wieder kleine Plotholes.
Ja, aber um den Plotholes, wir bekommen dann mit, dass Skinny Norris einen Sportwagen fährt.
Genau, zurück in der Zentrale.
Mhm. Und Justus Sherlock, Rattenmord.
Ja, eigentlich will er die drei Detektive verarschen, aber Justus dreht ja den Spieß um und auch ziemlich fies dabei, oder?
Ja, ich meine, die beleidigen sich doch nur hin und zurück.
Ja, ja, die tun sich da nichts.
Also Erzfeinde. Gut, aber dann würde ich mal sagen, springen wir mal nochmal 2 Minuten weiter, ja. Nämlich bei 24 Minuten. Die Zigeunerin im Gespensterschloss. Kann mir einer sagen, warum diese Figur da überhaupt auftaucht?
Nicht.
Die macht keinen Sinn.
Ja.
Ne? Einfach nur Füllmaterial, damit die auf 45 Minuten kommen, oder was?
Ja, frei nach dem Motto, Stephen Terrell setzt alles dran, um die drei zu verunsichern. Er
hat ja gesagt, der Mann mit den 1000 Gesichtern.
Ja.
Ja, wie sehen heute Leute mit 1000 Gesichtern aus? Blond 1,80 und laufen 10 Meter über einen Laufsteg, oder?
10 Meter gehen. Nein.
Okay. Ja, das ist Thorstens Meinung.
Ja, gut, dass wir 10 Meter gerade laufen können.
Auch das hast du gesagt.
Ja, ich kann auch 10 Meter gehen.
Echt?
Hm? Wow. Sogar rückwärts.
Naja, aber auf jeden Fall wollen nach der Geschichte mit der Zigeunerin Peter und Bob mal wieder den Fall hinschmeißen. Wie so häufig, aber Justus besteht darauf, dass sie weitermachen. Und er diskutiert das auch nicht groß, er befiehlt das.
Ich will genau wissen, wie weit die Empfindung von Unbehagen, Beklemmung und Angst reicht.
Wie weit? Und das letzte Mal spürte ich sie von Kopf bis Fuß.
Ich meinte die Entfernung vom Schloss. Wenn ihr von dort weggeht, achtet darauf, in welcher Entfernung vom Schloss das Grauen euch verlässt.
Also das letzte Mal reicht es ungefähr 20 Kilometer weit, bis ich im Bett lag. Und selbst da habe ich noch gezittert.
Ich benötige diese Information sehr. Also geht los und bringt sie mir.
Muss das sein?
Es muss.
Also Befehlston ohne Ende?
Geht los und bringt sie mir. Also mehr oder weniger Laborratten für ihn.
Ja, aber was ist da noch aufgefallen?
Wir wissen jetzt, wie weit Peter vom Schloss weg wohnt.
Ja.
20 also Kilometer.
20 Kilometer. Aber noch was? Justus sagt auch, er muss den ganzen Tag auf den Schrottplatz helfen, ne?
Ah ja, das ist ein gutes Argument, aber sie gehen nachts zum Gespensterschloss.
Also wir wissen jetzt 20 Kilometer.
Ja.
Wenn ich mit dem Fahrrad fahre und versuche nicht umzukippen, mich trotzdem die 20 Kilometer innerhalb von 2 Stunden unter da.
Ja,
also alles, was unter 10 km/h ist, fällt man doch mit dem Fahrrad um, oder?
Ja, wahrscheinlich. Ja, je nachdem, wie fit man ist.
Na gut.
Aber ich sag mal so, die Frage ist ja wirklich, warum müssen Peter und Bob da alleine hin? Justus hat auf dem Schrottplatz zu tun, in der Nacht? Oder will er sich einfach drücken? Oder hat er keinen Bock und schickt da seine Lakaien? Gute Frage.
info@pott.de
Aber gehen wir mal weiter. Wo waren wir denn da?
Wir waren dann bei dem Fehler, der mir auch aufgefallen ist.
Ah ja, hau rein.
Und zwar sind die ja dann wieder im Schloss.
Peter und Bob alleine, genau.
Und die reden dann vom blauen Phantom.
Ja.
Hat jemand mal auf den Cover geguckt?
Es ist grün. Ja, künstlerische Freiheit.
Grüner Geist.
Ja, es sieht eher wirklich mehr aus wie der grüne Geist als wie das blaue Phantom, aber...
Aber das war ja eine andere Folge.
Exakt.
Die haben wir auch schon besprochen, ne?
Ja. Okay. Die Frage ist, ist sie online?
Okay, nächste Frage. Dann, was passiert dann wieder? Beim dritten Versuch, Besuch des Schlosses, Peter und Justus, was Stehen passiert da? Ein Einbruch.
Genau.
Also die Polizei darf diese Folge mal wieder nicht hören, ne?
Die Polizei darf eh nie eine 3-Fragezeichen-Folge hören, wie oft die einbrechen. Das passt ja auf keine Kuhhaut. Was wieder auffällt, ist, Bob bleibt bei Morten. Warum? Wird eigentlich auch nicht wirklich gesagt. Wie gesagt, mit einem Gips macht das Sinn, aber ohne Gips eigentlich gar keinen. Und und Peter und Bob, weil der Türknauf an der Tür fehlt, brechen sie ein durchs Fenster.
Ja, und dann hört man ja auch, da man ja aber weiß, das ist die erste Folge, die jeweils geschrieben worden ist, Kreide, Fragezeichen, irgendwo hinschreiben.
Genau. Das übliche Symbol für die 3 Fragezeichen,
das ja auch später immer wieder vorkommt. Das ist ja nicht nur das Einzige, was da vorkommt.
Hey, warum machst du die Tür zu? Jetzt ist sie zu und noch nicht einmal ein Türgriff ist dran.
Macht nichts. Zur Not schlagen wir die Tür ein. Das ist ja kein Problem. Aber wozu sollten wir uns anstrengen? Wir wollen ja ohnehin in die andere Richtung kommen.
Du hast Nerven.
Einbruch und Vandalismus. Also, die frecken vor nichts zurück. Also,
ja, die wollen doch in eine andere Richtung gehen.
Ja, sie wollen in die andere Richtung gehen, aber Justus hat damit kein Problem, den Spiegel zu zerschlagen.
Nö,
mit
warum
der
auch? Der ist ja nur mindestens 40 Jahre alt.
Ja, nö, ist ja auch nichts wert, ne? Ist ja auch nicht seiner. Warum?
Ja. Also erst zerkratzen die mit Kreide den Spiegel und dann schlagen die den noch ein. Ist doch konsequent.
Ja, also Justus ist ein kleiner Vandale, halten wir mal so fest.
Mhm. Ja, aber was ich dann auch lustig finde, Justus sagt ja dann auch, sie wollen das blaue Phantom interviewen.
Ja.
Welche Fragen? Wann sind Sie gestorben? Warum sind Sie blau?
Ich nehme mal an, Justus geht ja zu dem Zeitpunkt schon längst davon aus, dass es sich bei dem blauen Phantom um Stephen Terrell handelt.
Also so Scooby-Doo-mäßig.
Ja, ja. Genau, er will dann die Maske wahrscheinlich einfach so vom Kopf runterreißen und sagen, ha, ich wusste es. Aber stattdessen werden Sie ja überrascht.
Ja, ja, aber erstmal sagt er auch noch, der Nebel ist harmlos.
Ach ja, denn.
Also ich meine, John Carpenter und so fort. Ich meine, da würde ich sagen, nicht unbedingt jeder Nebel ist harmlos. Hatten wir auch bei Stephen King schon, ne?
Ja, ja, das basiert ja, glaube ich, auf Stephen King, soweit ich weiß.
Ja, also, ja, aber warum Araber?
Das ist eine gute Frage. Das ist mir auch nicht
klar. Wieder so Füllmaterial?
Ich weiß auch nicht,
warum. Die Zigeunerin, Araber, weil da ist ja auch nochmal Rosa, die Zigeunerin, kommt ja nochmal drin vor. Erstmal auf dem Schrottplatz und jetzt hier nochmal.
Ja, vor allem, wenn man mal bedenkt, Stephen Terrell wusste ja zu dem Zeitpunkt nicht, dass die drei nochmal ins Schloss gehen. Und er war gerade zufällig mit seinem Kumpel da und zufällig hatten sie gerade Araber-Kostüme dabei und zufällig hatten sie auch noch ein Netz parat und sehr viele Zufälle, oder?
Naja, Zufall.
Wobei Zufälle sind ja bei den drei Fragezeichen immer der Fall. Wie oft die schon durch den Zufall auf irgendwas stoßen.
Aber warum erzählen die dann, die wollen schmuggeln, Perlen schmuggeln und sowas? Das ist auch einfach nur Humbug.
Ja, sie wollen sie einfach auf eine falsche Fährte locken und wahrscheinlich haben sie dann, oder denkt Stephen Terrell, ah, so junge Leute, wenn wir denen weismachen, dass hier ernsthafte Verbrecher am Werk sind, werden die es schon sein lassen. Also ja. So würde ich es mir erklären.
Naja, auf jeden Fall werden sie dann gefangen.
Sie werden gefangen, ja.
Und Morten und Bob gehen die Jungs suchen.
Genau, dank der Kreidezeichen.
Ja, und was fällt dir auf? Die haben keine Angst.
Nein, hier ist ja auch keiner da, der Trockeneis durch die Gegend wirft.
Ja, und tiefe Töne bringt.
Und tiefe Töne bringt, ja. Ja, und ich muss gestehen, also, die machen es sich recht einfach mit dem Angstmachen. Also Trockeneis und Orgelmusik. Mhm. Das war's.
Ja, und was, wovor man ja noch Angst haben muss.
Was waren das für Vögel?
Och, das habe ich sie nicht gefragt. Aufgeführt haben sie sich wie Adler. Es waren Sittiche, wenn mir diese Bemerkung erlaubt ist.
Sittiche, Adler.
Adlersittiche, das ist eine neue Unterart.
Also die Adler, die so 20 Zentimeter Spannweite haben.
Ja, aber, keine Ahnung, Schnäbel wie Adler, die werden dann doppelt so groß wie die
Sittiche. Also finde ich auch so lustig, dass die aus der Orgelhalle da, oder wo die Orgel steht, eine Tür aufmachen und sind bei den Sittichen.
Das ist der nächste Punkt, da haben wir ja auch schon in der Vorbesprechung ordentlich drüber diskutiert. Wenn wir jetzt davon ausgehen, es wird nicht erwähnt, dass das Schloss in den Berg reingebaut ist. Jetzt, ich sag mal, es ist höchstens an den Berg gebaut. Und von mir aus, auf der anderen Seite des Berges ist dann das Haus von Jonathan Rex.
Ja, das meint ja auch Justus. Der Justus versucht das ja zu erklären.
Ja. Der Ausläufer des Schwarzen Canyons muss genau parallel zum letzten Stück der oberen Talstraße liegen. Dazwischen sind nur der Krater und ein paar 100 Meter Geröllhalde.
Ja und?
Diese Möglichkeit habe ich nicht gedacht. Die Schlucht und die Straße beginnen so weit voneinander entfernt und dazwischen erhebt sich der Berg.
Ich verstehe immer noch nicht. Ich höre immer nur Bahnhof.
Es ist ganz einfach. Man kann durch den Berg vom Schloss zum Haus von Mr. Rex gehen und umgekehrt. Komm, ich öffne die Drahttür.
Also was für ein schmaler Berg.
Also entweder ist der Berg extrem schmal oder diese Voliere ist riesig groß.
Ja, aber Volieren sind normalerweise so aus Netze. Und Gitternetze und sowas, damit auch Sonne drankommt, kann ich keine Vogelvoliere mitnehmen im Berg bauen.
Ja, es macht keinen Sinn. Halt, das können wir, glaube ich, so
festhalten. Einfach mal schieben und...
Ja, es macht keinen Sinn, lassen wir es. Also das können wir auch, das haben wir ja schon in der Vorbesprechung diskutiert und da hatten wir auch keinen Sinn. Also der Berg ist, halten wir einfach fest, der Berg ist ungefähr so schmal wie der Raum oder so. Mehr ist es nicht.
Kleiner Berg. Und dann wolltest du hier einen Einspieler haben.
Ja. Ich kann es wohl nicht mehr länger leugnen. Du hast recht. Doch ihr sollt nicht glauben, dass wir euch was Böses antun wollten. Wir sind keine Verbrecher.
Wir haben die Verbrechen begangen.
Ich allerdings, ich bin ein Mörder.
Verbrecher sind kein Verbrecher.
Verbrecher sind keine Verbrecher, nein. Also, sie sind zwar keine Verbrecher, aber sie haben die Verbrechen begangen. Dieser Mr. Grant, ich meine, der scheint ja auch Humor zu haben. Zumindest, ja, ernst gemeint kann er die Aussage gerade nicht gemeint haben. Dieser Mr. Grant ist eh so ein Fall. Ich weiß nicht, ob der im Buch näher erwähnt wird. Der taucht auf, ist da für 2 Minuten.
Hat 3 Sätze.
Hat 3 Sätze und hat keinerlei Funktion in der ganzen Geschichte.
War aber ein guter Sprecher.
War ein hervorragender Sprecher, auch sehr tolle Stimme. Auf die Sprecher können wir gleich ja auch nochmal kurz direkt eingehen. Aber der erfüllt keine Aufgabe in der Folge. Oder?
Ja. Nö.
Ja.
Die Szene, die fand ich so super. Und zwar hier diese Verwandlungsszene.
Ja, die Verwandlung, ja.
So, die aufgeklebte Narbe herunter. Eine Perücke auf. Ein wenig aufgerichtet. Und gerade in der Haltung, den Mundwinkel nach unten.
Stephen Terrell. Stephen Terrell und sein Agent Rex sind ein und dieselbe Person.
Was ich so schön finde an der Szene ist, er beschreibt ja nicht nur, wie er seine Verkleidung ändert, sondern man hört in der Stimme, wie sich der Charakter ändert. Also ein Vollblut-Schauspieler, ein Method-Actor, ja, wenn man so will.
Ja, weil einer der bekanntesten Deutschen, die das ja auch zelebrieren, ist ja Olli Dietrich, weil der tritt morgens in der Rolle rein, lebt dann den Tag in der Rolle, damit er abends die Rolle vernünftig spielen kann. War mal wenigstens beim Interview so gesagt worden. Und ja. Die Mitschauspieler, die so, ich wollte eigentlich einen Olli sprechen, können dann aber nur noch mit der Rolle sprechen den ganzen Tag.
Also da muss ich, das ist nämlich ein schöner Punkt, um kurz auf die Sprecher einzugehen, weil da macht Wolf Rathjen, heißt der Herr, Wolf Rathjen, der Sprecher von Stephen Terrell, der macht durch die ganze Folge einen super Job, finde ich. Also er spricht ja sowohl die Zigeunerin, der Anruf, Jonathan Rex und jetzt am Ende Stephen Terrell.
Und alle mit einem gewissen Lispeln.
Alle mit einem gewissen Lispeln, sodass du es noch leicht zusammenbringen kannst, aber trotzdem sehr schön differenziert und anders. Also häufig, wenn die Leute die Stimme verstellen, kann man ja immer noch hören, ah, das ist der höre ich halt. Aber bei ihm ist es schon grenzwertig. Also das kann man nicht, wenn man es nicht weiß, hört man es nicht zwingend raus. Und trotzdem hat er das Lispeln in allen Rollen reingebracht.
Ja gut, es wird ja dann hinterher auch aufgeklärt, die Auflösung eben mit dem Trockeneis und tiefen Tönen.
Ja.
Und dass die Wellensittichzucht einen Haufen Geld abwerfen kann, ne?
Ja, das meinte er am Anfang ja, schon, dass er sich mit der Wellensittichzucht
über 30 Wasser hält. Jahre, ne?
Ja, er scheint ja sehr erfolgreich zu sein. Aber Justus hat ja noch die große Marketing-Idee.
Ja, genau, hier, das hatte ich ja, ne?
Sie haben eine glänzende Möglichkeit, viel Geld zu verdienen, Mr. Terrell.
Meinst du wirklich?
Aber ja doch. Sie haben ihre Filme aufgekauft. Zeigen Sie sie hier im Schloss und lassen Sie dabei einige Gruseleffekte einfließen. Die Leute werden begeistert sein und sie werden in Scharen kommen.
Tatsächlich.
Bau das Feld und sie werden in Scharen kommen. Kam mir direkt davor.
Field of Dreams.
Ja, also
ja,
Feld der Träume mit von Kevin Costner, ne?
Zumindest mit Kevin Costner. Ich weiß nicht, ob es auch von ihm ist.
Keine Ahnung.
Naja, auf jeden Fall. Ja, ich weiß nicht. Also,
kam mir direkt davor. Obwohl Feld der Träume ja 89 erst gedreht worden ist. Und die Folge kam ja 1980 als Hörspiel raus.
Ja, aber.
Also hat es.
Erfolg ergriffen.
Ja.
Ja, nee, aber, abgeguckt, ne? Aber denkst du denn, dass das eine gute Idee ist? Weil, ob man jetzt damit den großen Reibach macht, weiß ich nicht.
Warum nicht?
Oder?
Ich meine, die Kutscherstube macht hier cool, auch einen guten Reibach, dadurch, dass sie eine super Atmosphäre hier hat.
Ja, das wird sein. Ja. Ja, jetzt, wo du es sagst, also. Ja,
guck dir doch mal hier die Kutscherstube an. Die ist sowas von cool. Da sind Leute sogar extra aus Essen gekommen. Und ist schön hier, oder?
Ja, der Thorsten möchte wiederkommen. Ich merke das schon.
Doch, ein Bierchen kann man hier immer gerne trinken.
Naja, auf jeden Fall. Achso, die Geschichte mit der Steinlawine, da merkt man, sie hätten zwar dabei umkommen können, aber es war nur aus Versehen.
Ja.
Hallo, tut mir leid. Wenn ihr draufgegangen wärt,
Pech gehabt. Und Bob so, sind wir schon beim Friedensschluss?
Naja, anscheinend, ne?
Ja, und es gibt kein Abschlusslachen.
Es gibt kein Abschlusslachen. Und die Folge wird von Hitchcock beendet, der nochmal alles zusammenfasst, das Ende. Was in den alten Folgen aber auch häufiger vorkam. In den neuen Folgen ist es ja fast immer das Abschlusslachen. Gut, klar, es gibt Hitchcock nicht mehr und Peter Passetti ist leider lange tot. Aber damals war das üblich. Also das war... Ich würde jetzt nicht die Hand ins Feuer dafür legen, dass es bei jeder Folge so war, aber bei vielen Folgen, dass Hitchcock die Folge beendet hat.
Ja, und damit, war ja nicht schlimm.
Nein, war super.
Solange Peter Passetti den Hitchcock gesprochen hat, war der auch cool.
Auf jeden Fall. Hallo Peter Passetti, auf jeden Fall Kult bei den
Wo wir bei den Sprechern sind.
Wo wir bei den Sprechern sind. Genau, ich hatte ja gerade schon Wolf Rathjen.
Überleg mal, es sind von den Sprechern sind fast alle heute noch aktiv.
Genau, Oliver Rohrbeck, jetzt Jens Wawritschek, Andreas Fröhlich, dann Karin Lindeweg spricht immer noch Tante Mathilda, soweit ich weiß.
Der Andreas.
Andreas von der Megen, immer noch in der Doppelrolle mit Morten und Skinny Norris.
Gut, die beiden.
Die kommen nicht mehr so häufig vor, aber wenn sie vorkommen, spricht immer noch er sie.
Beide.
Beide, ja.
Mhm. Und die anderen beiden eben, der Wolf Rathje und der Horst Breiter, die waren auch nur in zwei Folgen jeweils als Sprecher dabei.
Was eigentlich schade ist, weil beide haben mir von der Stimme her extrem gut gefallen.
Tja, müssen wir mal noch ein paar andere Hörspiele hören, wo die beiden Sprecher sind.
Genau.
Gut, damit sind wir eigentlich chronologisch durch.
Ja, oder hast du noch was?
Nö. Also die Musik auf der Kassette war genial, auf der CD war...
Geschmackssache.
Geschmack, also nicht mein Geschmack.
Aber auf jeden Fall, also ich glaube, da sind sich auch die meisten einig, im Vergleich jetzt die alte Musik mit der neuen Musik ist die alte Musik schon besser, oder? Bei den meisten, ja. Aber durchgängig würde ich sagen, was die Soundeffekte angeht, auf jeden Fall wieder eine Top-Folge, oder?
Ja, also mir haben auch die Adler gefallen.
Die Adler, die Orgelmusik war sehr schön.
Der und, Nebel des Grauens.
Und ich sag mal so, sie haben es doch geschafft, die unheimliche Stimmung rüberzubringen. Ich habe auch irgendwo mal gelesen, dass unter Fans, unter jungen Fans, das mit als die gruseligste Folge von allen beschrieben wird, wobei ich das anders sehe.
Ja, wenn du jetzt überlegst, der Geisterschloss ist ja jetzt so oft verwurstet worden. Von den drei Fragezeichen schon allein. Ich meine, Phonophobia geht noch. Obwohl ich ja zwei sage.
Ja, aber das ist ja mehr so eine Hommage.
Eine Hommage.
Die Folge.
Aber da gibt es ja auch noch eine Folge, die heißt ja auch genauso fast, ne?
Meinst du?
Als Film.
Ah, um Gottes Willen, den Film.
Oh, also Gott. Da verspreche ich euch, den werden wir nie besprechen, weil da war Todesflug noch richtig gut gegen.
Ja.
Guck mal, da sind welche, die lachen. Ja, kannst du dir auch unsere.
Wir Todesflug haben, macht auf jeden Fall Spaß. Ich sag nur Kolbenfresser.
Okay.
Einige lachen, die haben es gehört.
Bitte nachhören, wir haben die schon besprochen. Also eine schlechte Folge kann man gut besprechen, wenn sie Spaß macht.
Genau, aber ich, der
eine
Film wird,
üble glaub, Folge hat man keine Lust zu besprechen.
Der Film wird uns, glaube ich, keinen Spaß machen zu besprechen, oder? Ich glaube nicht.
Sogar mein Sohn, der hier sitzt, sagt nein. Der war in dem Alter, wie der Film rausgekommen ist, als Zielgruppe.
Also selbst die Zielgruppe sagt nein.
So, und dein Resümee?
Ja, mein Resümee über die Folge. Sie hat definitiv Nostalgiewert, was ihr einige Zusatzpunkte einheimst. Allein schon, weil die Sprecher, die drei, halt auch noch wirklich jung sind und man das halt hört, dass sie damals in dem richtigen Alter waren für die Charaktere. Und es ist halt schön. Wobei, als jemand, der auch Fünf Freunde viel gehört hat als Kind, ja.
Ja, das hatte ich bei der Folge mal wieder extrem.
Dass Justus ja halt auch den Julian gesprochen hat bei Fünf Freunde. Und in den alten Folgen hört man das raus. Fünf Freunde, das ist Julian, Doc and Andrew und auf jeden Fall. Ich will jetzt gar nicht groß abschweifen. Wir wollen ja auch irgendwie zum Ende kommen. Also allein deswegen schon halt ein großer Pluspunkt. Als ich sie mir jetzt, es ist eine ganze Weile her, dass ich sie gehört habe. Als Kind habe ich sie einmal gehört, bei einem Freund meine ich, weil ich hatte selber leider die Kassette nicht.
Doch, die steht doch da. Die ist doch gerade eingelegt.
Ja, da habe ich getrickst. Auf jeden Fall unterbreche mich nicht immer.
Böser Junge.
Jetzt habe ich nämlich schon wieder den Faden verloren. Achso. Jetzt, als ich sie wieder gehört habe, hat die Folge doch schon einige Mäkel. Ich finde sie. Als Erwachsener zumindest nicht wirklich gruselig. Sie hat ziemlich heftige Plotholes und Sachen, die einfach, wo einem schon auffällt, Moment, das kann doch gar nicht. Wo
die
kommt der her?
Fehlende Nackenhaare, die sich steigern, ne?
Ja, und also sie hat mehr Probleme als Erwachsener, als man wahrscheinlich als Kind überhaupt wahrnehmen würde. Nichtsdestotrotz ist es keine schlechte Folge. Sie macht Spaß zu hören, sie wird nicht langweilig. Und das ist ja auch, sag ich mal, mit einer der Haupt Punkte, die so eine Folge haben sollte. Die Sprecher sind super. Die Soundkulisse, jetzt was die Effekte angeht und auch die Stimmung, die sind super und werden super rübergebracht. Über die Musik kann man streiten, aber wenn man halt die Kassettenversion hat, dann umso besser.
Und muss man die
Kassettenversion haben. Auch was halt die alten Folgen angeht, Peter Pasetti ist halt immer genial als Hitchcock. Und von daher gebe ich der Folge...
Nein, erstmal mein Resümee.
Achso, du willst dein Resümee vorher bringen. Ja gut, also das ist mein Resümee. Wie gesagt, Nostalgiefolge, viele tolle Sachen. Als Erwachsener merkt man aber, dass es doch einige Probleme hat. Ja.
Gut, also die Folge muss ja was haben, sonst wäre die nicht so oft verwurstet worden. Muss man ganz einfach sagen.
Eine der beliebtesten alten Folgen.
Einer der beliebtesten, weil es ja auch buchmäßig die erste ist.
Ja.
Was ich eben schade finde, dass sie sich dann irgendwann entschlossen haben, die erst als Folge 11 rauszubringen. Aber da war ich selbst, ja, da war ich ja schon geboren, da war ich ja schon, oh Gott, da war ich ja schon 8.
Ja, du bist ja auch alt.
Ja, ich bin alt, ich weiß, junger Schnösel. Aber ich fände es trotzdem gut. Also ich habe die damals als Kind immer in eine Bücherei ausgeliehen, als Kassette dann reingetan, bis dann irgendwann Bandsalat war. Und dann hat man eine neue gekriegt.
Und dann hast du die zurück in die Bibliothek gebracht, oder was?
Ja, man sagt dann kaputt.
Ach so, eine
da war es früher. Heute muss man, glaube ich, Geld dafür bezahlen. Und aber die wurden so oft als Kind durchgenudelt. Ich glaube, keine Kassette, die vor 30 Jahren, kann man heute noch hören, weil die einfach durchgenudelt worden sind. Man hat nicht wie heute 170 Kassetten im Regal gehabt, sondern man hat da eine 5 bis 10 Kassetten da gehabt und die hat man von morgens bis abends gehört. Einige Leute, die sogar hier sitzen, können die heute sogar noch mitsprechen. Ich glaube, wir hätten gar nicht spielen müssen, weil hier sind genug Leute, die hätten halt auch, komm, bring mir mal Folge 11, ihr fangt, viel Spaß. Man hätten die auch durchgehend 1:1 hören können. Also, das ist auch, denke ich, auch mal eine Folge, da sind wir relativ wenig beim ersten Mal eingeschlafen. So beim 5., 6. Mal kann ich es mir vorstellen, aber nicht beim ersten Mal. Sound fand ich auf der Kassette super, auf der CD grottig. Ganz einfach, weil die Übergänge hätten besser geschnitten werden können. Und ich weiß nicht, wer dafür verantwortlich ist. Doch, aber ich möchte ja nochmal mit ihm ein Interview führen. Also es war nicht so schlimm, nein. So, ich würde sagen, ich gebe eine Punktzahl, du gibst eine Punktzahl und wir fragen hier, hat noch jemand irgendwas zu dieser Folge zu sagen?
Anmerkungen, irgendwelche Kritiken, Loblieder?
Also nein. Nichts. Okay.
Also, das heißt nur, dass wir unseren Job super gemacht haben, wir haben alles gesagt.
Ja,
alles, was gesagt ist.
Wir reden jetzt auch schon seit 46 Minuten online.
Ja, das ist für uns ein guter Schnitt.
Ja, es ist schnell. Na gut, deine Inhaltsbeschreibung von einer halben Stunde fehlt.
Viertelstunde, maximal eine Viertelstunde, Thorsten, du übertreibst immer.
22 Minuten im Durchschnitt. Okay, nein. Punktzahl, also Classic-Folge, kriegt einen Pluspunkt.
Ja.
Es wird keine Karte vorgelesen, Minuspunkt, Abschlusslachen, Minuspunkt. Ne? Also da wir immer davon ausgehen, wir geben Punkte von 0 Punkte absolut grottig, 10 Punkte absolut das Beste, muss man aber sagen, wenn das ist unsere Lieblingsfolge, das heißt also, die Nullpunkte sind schon besser, als wenn man über TKKG sprechen würde. Ah, gut, jetzt habe ich mir den Hals hier gerettet. Also würde ich mal sagen, ich gebe Classic-mäßig 8.
Okay.
Also nur, weil es eine Classic ist.
Ja, also ich hätte jetzt so mehr Richtung 7,5 getippt. Das ist,
fast das Gleiche.
Es ist eine sehr solide Folge. Sie hat halt, wenn man sie als Erwachsener nochmal neu hört, doch einige Probleme, aber sie macht Spaß. Also sie ist auf jeden Fall zu empfehlen, geht aber besser und es gibt auch bessere.
So, und wie viele Punkte würdet ihr denn geben?
Einfach mal reinrufen.
Von 0 schlecht bis 10 super.
8.
8?
8, ja. 8.
Also
9.
9. Wow, der Wirt gibt 9 Punkte. Okay. Dann würde ich also im Forum sind die also in dem auf Fragezeichen 3fragezeichen.de, also die Seite von Europa.
Genau.
Geben die 8,6 Punkte. Ich denke mal, da ist sehr viel Classic.
Viel Nostalgie dabei, ja.
Gut. Dann bedanke ich mich bei euch für die Leute, die jetzt hier sind und die 3 Fragezeichen mögen. Haben wir noch eine schöne große Kiste.
Genau. Und wir bedanken uns natürlich
bei
der Kutscherstube. Aber vielen, vielen Dank.
Auch die nicht mithören. Ja, super.
Und wir bedanken uns auch an den Leuten, die live im Internet zugehört haben, was ja bestimmt Tausende waren.
Ja, hundertprozentig, ja, ja. Tausende.
Wenn das reicht, auf der ganzen Welt, auch in Amerika. Hä? Auch in Amerika haben sie zugehört.
Auch in ja, Indien?
Ja, ja. Sie hätten es gekonnt.
NSA hat bestimmt zugehört, ne?
Ja, die hören aber, immer zu. Na
komm, lassen wir es lieber. Ja, okay. Viel Spaß noch.
Machen wir das fast nicht auf. Tschüss. Danke für.
So, und alle, die es online gehört haben, ihr könnt ungefähr in 3 bis 4 Stunden wieder hören. Weil ich werde ungestimmt wieder rein. Viel Spaß noch. Tschüss. Tschüss.